Habt ihr Angst im Dunkeln? Und wenn nicht, dann ist heute vielleicht auch nicht unbedingt Zeit, um Angst im Dunkeln zu haben. Oder vielleicht schon, je nachdem, was für eine Geschichte mir Therese heute erzählt. Wir sind der Grusel-Podcast mit Humor und Augenzwinkern. Deshalb lehnt euch zurück und genießt die halbwegs Gruselstimmung.
Ja, wir haben das letzte Mal gesagt, wir sind der Grusel-Podcast zum Wohlfühlen. Liebe ich noch immer sehr. Und heute bin ich dran. Und wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir schon lange nicht mehr in Amerika waren, sondern in allen möglichen Ländern. Und ich muss sagen, wir wiederholen uns dieses Mal wieder, weil ganz vor kurzem, als ich über das wiedergeborene indische Mädchen gesprochen habe, waren wir schon in Indien. Wir sind heute wieder in Indien. Es ist aber nicht, weil ich faul bin und da über was gestolpert bin, sondern es gibt einen Grund dafür. Und zwar eine Doku, die am Rande mit Indien zu tun hat, und jetzt bin ich irgendwie voll in Indien reingekippt. Und zwar, die kann ich so empfehlen, wirklich. Da kommt jetzt gleich mal am Anfang eine Empfehlung, die heißt Wild Wild Country. Kennst du die?
Wild Country, nein, das sagt mir nichts.
Netflix hat das jetzt erkannt, dass das perfekt zu mir passt und spült mir mit meinem Algorithmus da die Empfehlungen rein. Ich liebe Sektendokus, alles, was so in diese Richtung geht, wirklich. Ich habe mir alles angeschaut, was da schon gibt. Und ich weiß nicht, warum mir die bisher noch nicht vorgeschlagen wurde. Die gibt es nämlich schon seit einigen Jahren, glaube ich sogar. 4 Jahren oder sowas. Und ich kann es euch sagen, das ist die beste Doku, die ich seit langem gesehen habe. Es hat alles. Es ist absurd. Es hat ein bisschen Action und es ist trotzdem sympathische Leute und du kannst dich reinfühlen. Es geht nämlich um einen Guru namens Bhagwan Shri... Bhagwan Shri Rajneesh, okay? Und der nannte sich dann später Osha. Und das ist im Grunde ein indischer Guru gewesen, hat halt seine Lehre verbreitet, so Spiritualität, aber ohne Verzicht und so weiter. Und der hatte seine Anhänger, die Sannyasins. Und die haben für ihn, also sie wollten sich quasi die perfekte Kommune erschaffen und haben nach einem Ort für ihn gesucht und haben sich dann in Oregon niedergelassen, in den USA, weil sie dachten...
Also jetzt sind wir doch wieder in Amerika.
Na, es hat ja nicht wirklich was mit der Folge zu tun, nur am Rande. Aber das, ich will den Grund erklären, warum ich gerade im Indien-Fieber bin, weil ich es einfach irgendwie... Das ist gerade mein Thema einfach. Und die haben sich dann in Oregon eben niedergelassen, haben da extrem viel Land gekauft, um dort die perfekte Stadt aufzubauen und haben wirklich voll viel mit ihren eigenen Händen gemacht und bauen sich das auf. Das Problem ist, sie waren zwar im absoluten Nirgendwo, aber in der Nähe war ein kleines Dörfchen mit 40 Einwohnern. Das waren in erster Linie Rentner bzw. Pensionisten. Und es geht in 7 Folgen darum, wie das alles eskaliert einfach. Und es ist so gut, es hat alles. Es geht am Anfang so ein bisschen um seine Lehre und wie er in Indien war und dann halt deren Aufbau und wie das immer weiter eskaliert, so quasi die US-amerikanischen, tut mir leid, in dem Fall schon auch irgendwo ein bisschen Menschen mit Scheuklappen halt einfach. Es waren halt die 80er und die einen waren halt so freie Liebe und die anderen waren halt so stockkonservativ. Und dann geht es einfach so darum, wie sich das gegenseitig hochschaukelt und beide Seiten haben einfach viel Dreck am Stecken, glaube ich. Und es ist eine echt gute Doku. Kann ich sehr empfehlen, wie man vielleicht merkt, 7 Folgen, jeweils eine Stunde lang, wenn ihr 7 Stunden lang gute Unterhaltung sucht, I liked it very much.
Die heutige Nachtlektüre.
Ja, also kann ich sehr empfehlen. Und ja, deshalb bin ich wieder mal, habe ich gedacht, okay, wo will ich hin recherchieren? Und dachte mir, ja, Indien. Recherchieren wir mal Indien. Und daher gibt es heute indische Gruselgeister. Ich habe mir gedacht, wieso nicht? Einfach mal eine Übersicht, weil man kennt ja die hinduistischen Götter sozusagen und so ein bisschen die Religion von ihnen. Aber tatsächlich gibt es in der indischen Folklore ziemlich viele teilweise tödliche, teilweise auch ein bisschen unterhaltsame Wesenheiten. Und über die sprechen wir heute einfach. Ich stelle dir einige vor. Mhm. Was ich lustig fand, gleich mal vorab, irgendwie ist es spannend, wie sich überall auf der Welt irgendwie dieselben Mythen und Legenden entwickelt haben oder die sich sehr stark ähneln. Also irgendwie, egal wo du gelebt hast.
Hast du, warte mal kurz, kurzer Einwurf dazu, weil mich das gerade an einen Insta-Post erinnert. Ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe, bei ZDF Info oder so, keine Ahnung. Nämlich, dass jede Kultur unabhängig vor der Globalisierung und unabhängig voneinander, jede Kultur hat die Sage von Drachen. Drachen gibt's in jedem Land und jedem Kulturkreis. Zeitgleich oder zeitversetzt sind die Sagen entstanden, aber jeder hat eine Geschichte mit Drachen.
Das ist spannend. Gab's denn eine Erklärung dazu?
Ja, aber ich habe sie mir nicht gemerkt.
Okay, weil da frage ich mich, ist es einfach nur so, haben die vielleicht Skelette gefunden? Also wirklich einfach, dass irgendwie von Dinos was freigelegt worden ist und sie dann dachten, okay, das müssen jetzt Drachen gewesen sein? Oder ob das einfach wirklich einfach von allein in der Vorstellung irgendwie gekommen
ist? Ich glaube, die haben das eher so erklärt, das ist halt so eine psychologische Angst vor, erstens mal eine natürliche Angst vor Feuer und natürliche Angst vor Fleischfressern.
Ah, okay. Und mit Schuppen ist einfach alles ein bisschen angsteinflößender.
Das weiß ich nicht so genau, weiß ich es nicht. Aber Raubtiere halt.
Okay.
Aber ja, vielleicht ist aus Drachen heraus auch der eine Typ aus einer vorherigen Folge auf die Idee gekommen mit Shapeshifter. Also Menschen, die eigentlich keine Menschen, sondern Eidechsen sind. Und eigentlich waren es mal Drachen.
Ja. Jasmin, das wäre doch eine Buchidee für dich.
Crazy.
Ja. Und ich finde, das ist tatsächlich hier auch wieder so, weil manche, also ich muss sagen, den besten habe ich mir zum Schluss aufgespart, den indischen Geist, weil den finde ich irgendwie, das ist echt speziell, was der macht und ein bisschen amüsant. Aber so andere, das ist halt irgendwie same, same, but different, aber nichtsdestotrotz finde ich spannend mal zu hören. Und ich habe insgesamt 11 Geister, mal schauen, ob ich die alle erzählen werde, wie sich es mit der Zeit ausgeht. Aber zuerst fangen wir mit einem an, der tatsächlich in den 2000er Jahren wieder für Schlagzeilen gesorgt hat.
What?
Das ist der Geist, oh Gott, jetzt habe ich mir wieder was Indisch ausgesucht und ich bin schon wieder bei der Aussprache. Das ist Moon.
An alle indischstämmigen und sprachigen Menschen, verzeiht uns bitte die Aussprache.
Ja, also das ist der Geist Monochwa oder Munochwa. Das bedeutet wortwörtlich übersetzt Kreatur, die das Gesicht ihres Opfers heftig kratzt. Und genau das ist das, was das der Geist angeblich auch tut. Und tatsächlich kam das wieder auf in den 2000er Jahren in die Medien, nämlich in der indischen Stadt Kanpur, wo genau das passiert ist, wo Menschen wirklich das Gesicht so stark zerkratzt worden ist, bis sie nicht mehr wiedererkennbar waren.
Was?
Und dann wurde als Erklärung dieser Munochwa-Geist herangezogen, dass der eben diese 7 Menschen, die tatsächlich auch gestorben sind, heimgesucht hat. Und es wurden auch mehrere weitere Menschen verletzt.
Aber das kannst du doch super easy als Serienmörder faken, oder nicht? Dass du sagst, also es war halt ein Serienmörder, der die Schuld einem Geist unterschieben wollte?
Das wäre irgendwie logisch. Und ein Serienmörder, der denkt irgendwie, dass er Munochwa ist oder Munochwa. Genau.
Ja, so die Verkörperung von dem.
Ja, voll. Dann gibt es auch noch die Alea-Geisterlichter und die führen Menschen vom sicheren Weg ab und zwar in ihren Untergang. Und das sind Lichter.
Irrlichter?
Ja, das ist tatsächlich ganz ähnlich wie die Irrlichter und zwar auch diese Lichter kommen in dunstigen Sümpfen vor, nämlich in Westbengal. Und nach lokalem Glauben sind es die Geister von Fischern, die ihr Leben verloren haben, zu Wasser im Sumpf. Und die werden üblicherweise als rauchige Erscheinungen beschrieben, die Menschen vom sicheren Weg abbringen und sie tiefer quasi in den Sumpf locken, bis sie nicht mehr herauskommen und dort ertrinken.
Hätten das nicht auch einfach Glühwürmchen sein können?
Naja, aber Irrlichter, das ist tatsächlich eine chemische Reaktion, die man erklären kann, oder? Das haben wir doch irgendwann mal gehabt schon mal. Ich glaube, bei diesen Lichtern von, wie hieß das? Eine Stunde weg von Berlin oder so. Da habe ich das tatsächlich mal recherchiert gehabt, dass das teilweise gerade sümpfige Gebiete, da wieder sehr viel Gas im Boden gespeichert und je nachdem, wenn das mit Luft, mit dem Sauerstoff in Kontakt kommt, dass das dann Lichter erzeugen kann. Von dem her...
Ja, ich kann mich erinnern, stimmt.
Von dem her schon wegrationalisiert, die Alea-Geisterlichter sind nur ist wirklich mal ausnahmsweise nur Gas. Das stimmt deine Theorie mal. Jasmins Theorie, dass immer alles irgendwie mit Gas zu tun hat, stimmt mal.
Das haben wir in der Folge auch sogar gesagt, endlich.
Und der nächste Geist tatsächlich, der hat mich an die Tribute von Panem erinnert. Das ist Nishidak und zwar der ruft seine Opfer mit einer vertrauten Stimme und lockt sie an, bevor er sie tötet. Und ich musste auch an den Spatzteufel denken. Das ist nämlich auch ein böser Geist, der auf Bengali im Wesentlichen bedeutet der Ruf der Dunkelheit. Und der in der Nacht ruft er scheinbar seine Opfer. indem er die Stimme von einer Person verwendet, also imitiert, die dem Opfer sehr nahe steht. Und die Stimme erscheint zunächst sehr weit entfernt und führt das Opfer dann eben weiter weg in eine verlassene Gegend. Und dort zeigt dann Nishidak, dieser Geist, seine wahre, schreckliche Gestalt und nimmt dem Opfer das Leben. Und ja, eine Sache noch, Nishidak kann Gott sei Dank den Namen der Person nur zweimal rufen. Das heißt, wenn es das so lange ignorierst, dann bist du nochmal davongekommen. Aber ansonsten erwischt dich der Nishidak.
Deshalb immer Kopfhörer rein und schön Musik hören, dann überhört ihr das.
Ja, also dann werdet ihr, wenn ihr angegriffen werdet, bekommt es ihr vorher wenigstens nicht mit, dann wird es schnell und schmerzlos. Ja? Übrigens, Tribute von Panem haben bei mir ein kleines Revival gehabt, Anfang des Jahres. Ich habe nie die Bücher gelesen, ich habe nur die Filme gesehen gehabt.
Hast du nie die Bücher gelesen? Nee,
ich weiß auch nicht.
Die Bücher sind besser.
Hat mich irgendwie nicht so gereizt und ich war ein bisschen lesefaul, ich habe mir die Hörbücher runtergeladen, wo die Stimme von Katniss, also die Synchronsprecherin, die tatsächlich liest, und habe es mir reingezogen und ich muss sagen, erstes und zweites cool. Sehr gut. Und ich muss sagen, beim dritten, da hatte ich so dasselbe Problem wie in den Filmen. Das war einfach so, oh, was will sie denn eigentlich? Ich finde da Katniss einfach so anstrengend. Wo sie einfach sagt, ich will nicht der Sporttölpel sein, ich will nicht. Und wo ich mir gedacht habe, ich weiß schon, was die Aussage dahinter sein soll, aber hau mal ein bisschen Eier, sozusagen. Sei mal mutig.
Ja, naja. Aber ich glaube, das ist ganz oft bei Protagonistengeschichten so ein bisschen das Problem, dass eben die Autoren selber halt die Protagonisten entweder so gut darstellen lassen wollen oder keine Ahnung, das sind halt so die Heroes, dass sie so ein bisschen anfangen zu nerven, weil dann die Charaktere, die mehr Flaws haben, die sind ein bisschen also authentischer und du kannst halt dann viel mehr die fehlerhaften Charaktere nachempfinden als wie jetzt ein Hero. Das ist mir bei ganz vielen Serien schon aufgefallen, so bei Gossip Girl ist ja eigentlich Serena der Protagonist und
die nervt halt irgendwann mal.
Ja, und Blair so der Antagonist und wer war nachher so Fan-Favorite, also der Fan-Liebling? Blair.
Same, same, but different in OC California mit Marissa und Summer. Da war auch einfach Summer die coolere und Marissa einfach mega anstrengend.
Ja, oder bei Vampire Diaries. Wie nervig ist Elena eigentlich?
Nie kann sie sich entscheiden. Immer hin und her. Immer muss sie gerettet werden. Ja, altes Ding.
Und ganz viele Probleme, weil lustigerweise, ich schaue gerade wieder Vampire Diaries, weil ich habe einfach jetzt von vorne angefangen. Ganz viele Probleme entstehen einfach nur deswegen, weil Elena meint, sich einmischen zu müssen und helfen zu müssen. Und das würde alles ganz viel nicht passieren, wenn sie einfach mal nichts machen würde.
Ich glaube übrigens, dass Vampire Diaries noch immer ziemlich populär ist, weil einige von meinen Schülern mögen das richtig gerne. Also Schülerinnen, muss man jetzt sagen, es sind keine Schüler.
Ich sehe das auch immer wieder auf TikTok tatsächlich, so Ausschnitte davon. Also Vampire Diaries und Gossip Girl lustigerweise auch.
Ja, das neue Gossip Girl wäre ja schrecklich, verstehe ich, dass man sich das alte anschaut. Das wird doch ein bisschen besser. So, wo waren wir?
Aber es gibt gerade, nur kurz noch zu Serien angemerkt, ich finde, es gibt gerade keine neue so Langform-Serie, die irgendwie so cool oder so einen Impact hat. Boah, jetzt wird sich irgendwer in den Kommentaren wieder aufregen, dass ich so viele Anglizismen reinhaue. Ja, es tut mir leid, es ist Gewöhnungssache. Aber die so eine quasi popkulturellen Auswirkung haben, wie damals eben die Serien aus den 2010ern. Weil ich überlege gerade, was ist denn gerade so...
Sex Education ist in der vierten Staffel jetzt.
Ohne Witz, ich habe das die Woche angefangen zu schauen.
Hast du das noch nie gesehen?
Nein, ich liebe das.
Und das ist eine der besten Serien, die es auf Netflix überhaupt gibt. Ich liebe das total. Die neue Staffel.
Zufällig, ich habe das diese Woche wirklich angefangen und ich bin jetzt schon bei Ende Staffel 2 oder irgendwie sowas.
Ja, es ist so cool. Ich liebe es. Ich würde auch gerne nochmal von vorne anfangen, wenn ich jetzt die vierte durch habe. Aber ich bin noch nicht
manchmal
fertig.
Ich muss sagen, manchmal ist es mir ein bisschen too much. Ja.
Die Jassi ist halt irgendwo immer doch ein Spießer. Ein Spießer.
Ja, ich muss nicht immer sehen, wenn da irgendwer anfängt zum Wichsen. Das ist schon okay. Ich hab's gecheckt, um was in der Serie geht.
Ist aber tatsächlich so, dass es weniger wird. Also in der vierten Staffel, muss ich sagen, waren die expliziten Szenen haben sich sehr, sehr in Grenzen gehalten. Also ich glaube tatsächlich, es war fast nichts dabei, wo ich mir jetzt denke, oh Gott.
Nee. Ja, zwischendurch, weil ich dachte mir so zwischendurch, boah, also ich habe halt irgendwann angefangen, so ein bisschen diese Szenen zu skippen, weil ich zur Handlung zurück wollte. Weil das war mir dann einfach so ein bisschen zu... Man dachte so, ja, okay, gecheckt.
Ja, Du Spießer, du Spießer.
Nee, ich finde, das ist derselbe Effekt, wie du hattest mit dem Buch da von dieser Hades, von Hades und ne,
Persephone. Wie hieß, ja. Wie hieß das Buch? Weiß ich gerade nicht auswendig, aber ja, es war ein Smut-Literaturbuch, das war wirklich sehr explizit, da habe ich auch viel drüber geblättert, aber das war auch, das ist was anderes als bei Sex Education, aber gut, ich judge dich mal nicht, das ist deine Entscheidung.
Doch, tust du, aber ist okay.
Nur ein bisschen. Jasmin, ja. Wenn es bei dir an der Türe klopft, würdest du aufmachen?
Nein.
Nein, nicht? Wenn wer an der Türe klopft, bist du dann so?
Ich hab ein Guckloch und da würde ich zuerst rausschauen.
Und wenn du die Person nicht erwartest, dann machst du nicht auf?
Dann würde ich durch die Tür fragen, ja, hallo, was möchten Sie?
Bist du vorsichtiger wie ich? Weil ich würde wahrscheinlich gleich mal aufmachen, weil ich mir einfach denke, wahrscheinlich ist ein Amazon-Bote, der die Nachbarin nicht erwischt hat oder so. Aber ich wäre dann schon ein gutes Opfer für Nalebar. Das ist nämlich ein indischer Geist. Das ist eine Hexe, die an Türen klopft und die Unglücklichen, die ihr öffnen, werden getötet. Das ist eine Legende aus Bengaluru und dort glauben sie eben genau daran und im Grunde garantiert das Öffnen der Tür den sicheren Tod. Ja.
Das ist auch wieder so ein Geist, der eigentlich nur so quasi eine Lehre nach sich zieht, also im Sinne von, ja, mach halt nicht fremden Leuten die Tür auf. Das ist doch wahrscheinlich so ein Geist, den man Kindern erzählt.
Ja, wahrscheinlich, ja, so ein bisschen erzieherischer Effekt. Wobei, den Geist, den sollten sie echt generell nicht bei mir im Haus vorbeischicken, weil ich muss sagen, ich habe schon mit ein paar Nachbarn gesprochen, die, wir haben alle dasselbe Problem, wir haben mal neue Gegensprechanlagen bekommen und das Problem ist, wir hören nicht, was die von unten mit uns reden. Das heißt, wenn wir anläutet, dann müssen wir einfach so sagen, okay, wird ein Paket sein, okay, ich mach mal auf oder so. Und Thomas hat mal den Schock seines Lebens, er ist runter in den Keller gefahren, ist rausgegangen und dann lag da einfach ein Obdachloser, der bei uns unten im Keller geschlafen hat. Und wenn du nicht damit rechnest und der direkt vor dem Lift liegt und keinen Mucks macht und drehst dich um und auf einmal liegt da ein Körper vor dir, schreckst dich halt mal. Und ja,
na klar.
Da haben wir halt in der Nacht immer Leute angeläutet und ich muss sagen, ich habe auch mal aufgemacht, aber es war scheinbar öfter, weil ich halt immer dachte, das wird meine Nachbarin sein, weil die hat mich schon mal in der Nacht rausgeläutet, weil sie einen Schlüssel vergessen hatte und ziemlich betrunken war. Ich dachte, ja, das wird die gewesen sein. Und nee, ich habe, aber ja gut, haben sie wenigstens ein warmes Dach über dem Kopf gehabt für eine Nacht. Im Keller stört es mich jetzt eh nicht wirklich. Aber gut, immer Obacht, weil sonst kommt die Hexe. Es gibt auch noch den Geist, den Wassergeist Bark. Der zieht seine Opfer tief unter Wasser und versteckt sie dort, also er tränkt sie. Und das ist eben in der Gegend von Assam. Dort glauben eben die Menschen, dass das eine grotesk aussehende Kreatur ist, also muss ziemlich eigenartig aussehen. Die lebt in Teichen und in Seen und der ist für die mörderische Natur berüchtigt, weil nachdem er das Opfer getötet hat, versteckt es den Körper dann in den tiefen Gewässern und nimmt das Aussehen dann an von der Leiche und macht sich so auf die Suche nach weiterer Beute.
Da sind wir wieder beim Shapeshifter.
Stimmt, ja. Voll immer die Angst, dass mal irgendjemand ausgetauscht wird oder so, ja?
Ja.
Also verstehe ich auch, weil im Grunde, wie kannst du ihn besser anlocken, als wenn du die Gestalt von jemand Vertrauenswürdigen annimmst? Von dem her, vielleicht ist das irgendwie...
Ja, aber solche Geister verstehe ich dann wieder nicht, was hast... Also weil so Sagen haben ja irgendwo immer eine Lehre. Und was ist die Lehre da draus? So von wegen, ja, du kannst nicht mal deinen engsten Vertrauten ganz vertrauen? Da immer auf der Hut?
Naja, ich glaube, in dem Fall ist es einfach so, halt dich vom Seen und von Teichen fern. Wasser kann gefährlich sein. Du kannst dort ertrinken. Und vielleicht gibt es ja... Und wenn das in Indien ist, wer weiß, was dort im Wasser lebt. Keine Ahnung, ob es Krokodile oder sonst was dort gibt. Vielleicht ist das dann halt einfach...
Aber würdest du nicht einfach ein Wassermonster reichen, was dich, ein Wassergeist, der dich reinzieht und tötet? Warum musst du deine Gestalt auch noch annehmen?
Naja, wenn es kleinen Kindern richtig Angst einjagen willst, dann... Ja, da hat irgendwer ein bisschen übertrieben, ich gebe es so.
Das war zu viel des Guten.
Ja. Es gibt einen Geist, Boba, der greift dich an, wenn du schläfst. Aber er greift nicht jeden an, der schläft, sondern wenn du auf dem Rücken liegst. Dann erwürgt er dich zu Tode. Und tatsächlich ist das soll angeblich eine Erklärung sein für Schlaflähmung. Also ich habe keine Ahnung, aber vielleicht war das in Indien halt mal ein Problem in der Gegend. Oh. Dass Schlaflähmung öfter vorkam und dann haben sie gesagt, wenn du auf dem Rücken schläfst, dann kann das passieren. Und so haben sie dann den Leuten eingeredet, schlaft's auf der Seite. Wobei das nicht so gut für den Rücken ist, muss ich jetzt wirklich sagen. Liebe Inder,
das Wollte ich auch gerade sagen, das ist eigentlich doch eher nicht so healthy. Ich meine, ich schlafe auch am Bauch und auf der Seite.
Ja, ich auch leider. Aber es heißt immer, am Rücken ist es so gesund zu schlafen. Eigentlich die beste Schlafposition.
Funktioniert noch nicht.
So, dann haben wir auch noch den indischen Zombie dabei, sozusagen. Das ist Pishach oder Pishash, ich weiß nicht genau. Das ist ein Dämon, der die Gedanken der Menschen beherrscht und sie in den Wahnsinn treibt. Aber bei dem wird auch angenommen, dass der sich vom Fleisch der Toten ernährt und normalerweise Friedhöfe und Orte bewohnt, die mit dem Tod und mit dem Schmutz in Verbindung gebracht werden. Und ja, der kann eben auch deine Gedanken kontrollieren, übernehmen und somit Opfer in den Wahnsinn treiben.
Da wollte man vielleicht die Kids vom Friedhöfen fernhalten, im Sinne von, treibt dort keinen Schabernack, dann ist uns toll durch der Geist.
Ja, beziehungsweise habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie nicht respektvoll über die indische Kultur sprechen, aber die haben doch auch so ein Problem.
Respektlos.
Ah, respektlos. Ich will jetzt nicht respektlos über die indische Kultur reden, aber man weiß ja, dass das zum Beispiel im Ganges ein Riesenproblem ist, wie die ihre Leichen dort entsorgen. Dass der Ganges so mega verschmutzt ist, das heißt, ich meine, Indien ist riesig, aber es könnte ja auch sein, dass einfach vielleicht wirklich die Kultur auf den Friedhöfen so war, dass das einfach auch sehr anfällig war, dass dort Viren herumgehen.
Drum bist du gerade auf deinem Mikro, Madum.
Sorry. Also vielleicht gab es dort einfach irgendwelche speziellen Viren und die wollten sich davor schützen. Ich finde es auf jeden Fall schön, wie wir versuchen, überall das Logische zu finden. Könnte ja auch einfach sein, dass das einfach ein Dämon ist, der halt einfach das geil findet. Und sich geil findet von Toten, das Fleisch zu fressen. Und
ach, dazu sind wir da, dass wir das rationalisieren.
Ja, klar. Das ist unser Job. Dafür sind wir da. Wie schaut es bei Mohini aus? Das ist ein Geist, der alte Brunnen heimsucht und Paare angreift.
Warum so spezifisch Paare?
Naja, jetzt rate mal. Wer glaubst, war dieser Geist mal?
Ein verschmähter Mann oder eine verschmähte Frau?
Natürlich die Frau, ja. Es soll der Geist einer Frau sein, die sich umgebracht hat, ohne jemals die Liebe zu kennen. Und die treibt sich an alten Brunnen rum, an Kokospalmen und in Wäldern von Südindien. Und die soll ganz stark einen starken tödlichen Duft haben und ein bisschen nach Feuer riechen. Und da holt sie sich dann die Paare, weil sie das denen nicht gönnt, dass sie die Liebe kennen und sie nicht.
Der Klassiker.
Ja. Dann noch ein ganz schöner Geist, das ist Yakshi. Das ist ein Geist, der Männer auf Palmen lockt, bevor er sie tötet und dann ihr Blut trinkt.
Ich überlege gerade, was ich daraus für eine Lehre ziehe. Warte mal.
Ist aber, Jasmin,
weiß ich nicht.
Bevor du da jetzt suchst, das ist wieder das klassische Klischee. Frauen, die sind natürlich rachsüchtig und ja, weil das soll angeblich der Geist einer Frau sein, die eines gewaltsamen Todes starb. Und sie lebt eben auf den hohen Palmen und sie nimmt dann die Gestalt einer schönen Frau an. Die lockt die Männer zu sich hoch in den grünen Wohnsitz und dort trinkt sie das Blut. Wobei, vielleicht gibt es irgendwelche Insekten, die irgendwie in Kokospalmen leben und die saugen die immer mit Blut aus und dann sagen sie, ja, das ist Yakshi, die dich ausgesaugt hat.
Aber warum muss es dann unbedingt eine verschmähte Frau sein?
Weil es immer die Frauen sind, natürlich. Diese Legenden wurden vermutlich von Männern niedergeschrieben. Und wie wir das schon so oft hatten, es sind fast immer die Geister von Frauen oder von kleinen Kindern, die richtig gruselig sind. Nicht nur, aber oft.
Davor haben Männer Angst, verschmähte Frauen und kleine Kinder.
Ja, alles, was Verantwortung mit sich bringen würde vielleicht. Ja, eine Ehefrau, um die du dich zu sorgen hast, vor allem früher. Und Kinder. Lass uns eine Geistergeschichte dazu erfinden.
Um Gottes Willen. Ja, ich würde sagen, das waren ein paar sehr interessante indische Geschichten. Danke für den Trip nach Indien.
Ja, aber den letzten, den muss ich dir jetzt noch erzählen. Den allerletzten, weil das ist der lustige. Das Beste kommt zum Schluss, weil das ist so bescheuert. Da weiß man, fährt die Polizei vorbei.
Bei der Resi geht's wieder zu.
Ja, die Wiener Polizei, immer im Einsatz für ihre Sicherheit. Ta, ta, ta. So, pass auf. Also das denke ich mir, ich weiß genau, woher das kommt. Und ich finde es trotzdem bescheuert, dass da wirklich jemanden gegeben hat. Und in dem Fall müssen es Männer gewesen sein, die das niedergeschrieben haben. Es soll den bösartigen Geist Daula geben. Und zwar, der verbiegt Bambusstöcke, die vorbeikommende Dorfbewohner verletzen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern der beugt scheinbar die Bambussprossen so nieder, dass sie halt auf dem Weg flach liegen. Und wenn du vorbeigehst, schnalzen sie in die Höhe und treffen dich genau in die Weichteile.
Das ist voll der asoziale Move.
Also entweder ist es der Peeves von Indien, einfach, der es einfach nur sein Schabernack treibt, oder einfach die indischen Männer haben es nicht verstanden, warum sie immer, wenn sie durch den Wald gehen, immer genau den Bambus, immer genau in die Weichteile reinkriegen und haben gedacht, das muss ein Geist sein, der es auf mich abgesehen hat. Und da wird nicht erwähnt, dass es eine Frau ist, aber ich würde lachen, wenn es eine Frau, ein weiblicher Geist wäre.
Oh, das finde ich auch sehr lustig. Mal zur Abwechslung.
Ja.
Keine verschmähte Frau, sondern einfach nur eine Frau, die Bock auf
Schabernack hat. Bock auf Schabernack und, und blaue Flecken auf, ja, ich sag's jetzt nicht.
Kronjuwelen.
Auf ein paar blaue Kronjuwelen. Das war der Ausflug in die Geisterwelt Indiens.
Ja, ja, das war sehr toll.
Ja, danke schön. Danke, danke. War sehr toll, das war so richtig. Das war sehr toll.
Ich hab das ernst gemeint.
Ja,
das war ein toller kleiner Ausflug nach Indien.
Okay.
Können wir demnächst mal wieder indisch essen gehen?
Ja, geil. Wenn du in Wien bist, bestell mal. Ich hab zwei gute Inder, bei denen ich immer bestelle. Liebe ich. Was bestellst du immer beim Inder?
Ich bestelle quasi nie irgendwie überhaupt was. Deshalb weiß ich das gar nicht. Aber ich gehe gern essen auswärts.
Und was isst indisch. Du dann? Was ist dein indisches Go-To-Gericht?
Keine Ahnung. Ich gucke auf der Karte nach und schaue, was sich gut anhört.
Okay. Ich bestelle echt oft indisch. Bei mir ist es Chicken Malai. Das ist Chicken oder manchmal auch Chicken, warte mal, wie heißt das, die vegetarische Malai Kofta.
Masala?
Das ist die vegetarische Variante davon. Das ist eine voll gute Currysoße mit Cashewnüsse drinnen. Und halt entweder mit Chicken oder mit solchen Gemüse-Nussbällchen. Mega gut. Wenn ihr das mal irgendwo auf der Kante seht, kann ich sehr empfehlen. Und dazu Knoblauchnamen. Liebe ich.
Das klingt sehr geil. Gut. Folgt uns gerne auf Instagram @dunkelpodcast. Ja, der Account sieht tot aus. Unser Postfach ist es aber nicht. Wir antworten natürlich auf DMs. Und falls ihr Vorschläge für uns habt, für Themen, die wir uns anschauen sollten, dann let us know. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis bald. Ciao.